Dann starten wir. Schön, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Ich bete am Anfang. Danke, Herr, dass wir jetzt hier sein dürfen und dass wir gemeinsam dein Wort öffnen dürfen, dass wir Stück für Stück hindurchgehen dürfen, um uns von dir prägen zu lassen, um unter den Einfluss, unter die Wirkung von deinem Wort zu kommen. Aber wir wissen, dass wir, und dass es kein Mensch auf dieser Erde machen kann, dass tatsächlich dein Wort in unseren Herzen lebendig wird. Deswegen bitten wir dich, Herr, rede du es zu uns. Mach du es uns klar. Schenk du klare Gedanken, auch wenn es jetzt schon zu einer späten Stunde wirklich ist. Schenk, dass wir durchdringen dürfen und dass es für uns zur Speise und zur Freude wird. Du allein vermagst es zu schenken. Amen. Also, heute ist Teil 8 von unserem... Nein, also ganz kurz zur Erklärung. 8 ist nicht meine Lieblingszahl, deswegen... Wir drehen da so gerade eigentlich einen Film für den Weihnachtsmarkt und deswegen bin ich so ein bisschen verkleidet heute. Wow. Das ist kein Geburtstag oder irgendwas heute, nicht, dass ihr was verpasst habt. Kommt noch, ja, irgendwann mal. Der 8. Teil, wie gesagt, wo wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie stehen wir als Christen zu dem Gesetz? Ja, zu dem alttestamentlichen Gesetz, was uns der Mose überliefert hat, in dem Sinne, dass Gott es Mose anvertraut hat und Mose dem Volk weitergegeben hat. 2. Mose 20 ist da die Bibelstelle, wer es nicht vor Augen hat. Und wir sind einen weiten Weg jetzt schon gegangen. Vieles schon durchgekaut, dass wir dem Gesetz gestorben sind, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, dass wir frei von dem Gesetz gemacht worden sind. Auf der anderen Seite aber, dass wir nicht ohne Gesetz sind, dass wir nicht gesetzlos vor Gott sind, in dem Sinne. Ja, wir sind nicht ohne eine Vorstellung, ohne eine Richtlinie, ohne ein Gebot. Das sagt Paulus sehr deutlich, 1. Korinther 9. Ja. Und in 1. Korinther 9 sagt er dementsprechend, dass er unter dem Gesetz Christi ist. So. Das nächste Fass, was wir aufgemacht hatten, ja, was ist jetzt das Gesetz Christi? Das Gesetz Christi, sagt er in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch. Und dass ihr nämlich einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ja. Also was ist das Gesetz Christi? Das Gesetz Christi ist die Liebe. Das Gesetz Christi ist die Liebe Gott gegenüber und die Liebe dem Nächsten gegenüber. Ja. Das haben wir uns angeschaut, haben durchs ganze Neue Testament durchgeforstet, was für eine Vorrangstellung dieses Doppelgebot der Liebe eigentlich im Neuen Testament hat. Es kommt an jeder Ecke, stolpert man eigentlich darüber. Ja. Und was ich jetzt mit euch anschauen möchte, ich habe es auch ein bisschen schon angekündigt in der E-Mail, wie ist es jetzt dann? Wie steht's? Kann dann jeder selber sagen, was für ihn Liebe ist und was nicht? Kann einfach so Doppelgebot der Liebe jetzt marschieren? Ist das so? Also ich will es mal einem Beispiel klar machen oder verdeutlichen. Liebe kann sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Also angenommen, mein Sohn will auf eine Klassenfahrt gehen. Und ich weiß, auf der Klassenfahrt wird es nicht unbedingt so gut, vielleicht unbedingt zugehen. Die einen würden sagen, es ist Liebe, den Sohn nicht mitgehen zu lassen. Und die anderen würden sagen, es ist Liebe, ihn mitgehen zu lassen. Versteht ihr so? Jeder beurteilt die Situation anders und deswegen ist für jeden dann was anderes Liebe. Ja. Und ist das so, dann darf jeder halt, wie er will, ja, entscheiden, sozusagen. Ist es dann ganz subjektiv, ja? Das ist die spannende Frage. Oder wie können wir das, oder wer definiert es dann? Wer definiert es dann? Ja, wer muss es definieren? Gott selbst, oder? Gott selbst muss es auch definieren, muss es auch klarer machen, wie er geliebt werden möchte, wie er möchte, dass wir auch unseren Nächsten lieben. Das ist ganz klar. Ich will mit euch eine Stelle anfangs aufschlagen. 1. Johannes, ist das? 1. Johannes, 2. Kapitel. War, glaube ich, sogar heute dran, der Text. Entweder heute oder gestern, eins von beiden. Das heißt dran, für alle, die bei der Bibellese dabei sind. Gestern? Gut. Dann lesen wir dort Vers 26. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm, das heißt von Gott, empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. So, was ist das für Salbung? Das ist so mit Öl, oder? Ich weiß nicht, seid ihr gesalbt worden mit Öl? Also so bei eurer Bekehrung vielleicht, oder? Was ist das für eine Salbung? Heiliger Geist. Ja, sehr gut. Also es ist der Heilige Geist, okay? Das ist ein anderes Wort für den Heiligen Geist. Das bedeutet, die Salbung, also das heißt, den Geist, den ihr empfangen habt, der bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. Das ist interessant, oder? Also brauchen wir keine Lehre mehr, oder? Da brauchen wir nie keine Lehre mehr.
Geh mal heim.
Ist das, was gemeint ist? Was sagt er in Vers 26 nochmal? Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Also, sie haben keine Lehre von diesen Leuten. Keine weitere nähere und genauere Unterweisung und tiefere Erkenntnis von diesen Leuten nötig, versteht ihr? Weil die sind damals aufgetreten und haben gesagt, oh, es gibt noch weitere Wege der Erkenntnis Jesu. Ja? Und er sagt, das habt ihr nicht nötig, sondern ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Und der ist in euch und der bleibt in euch. Und er lehrt euch, heißt es, oder? Sondern wie seine Salbung, das heißt so, wie der Geist euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Also, der Heilige Geist, und wir wissen, der Heilige Geist ist Gott selbst, er ist derjenige, der uns lehrt, zu lieben. Er, und das, ganz ehrlich, das Johannesbrief geht ja sehr stark um Liebe, oder? Also, er ist derjenige, der uns beibringt, zu lieben. Er ist unser Lehrer in der Liebe. Niemand anders kann das tun. Und der Heilige Geist, der lehrt nicht mit unterschiedlicher Stimme, oder? Dem einen sagt er so, dem anderen sagt er so. Es ist klar, dass er eine Wahrheit vertritt, dass er auf ein Ziel hinarbeitet und nicht den einen in die Richtung führt. Also das heißt von den Lebensumständen schon, aber nicht was den Inhalt von der Wahrheit anbelangt. Er lehrt mit einer Stimme. Aber die Frage ist, wie leitet und wie lehrt uns der Heilige Geist? Das ist ja eine wichtige Frage, oder? Wie macht er das denn? Ich weiß nicht, wie oft ihr Träume und Visionen habt, dass der Heilige Geist euch lehrt und spricht. Ich denke, das ist in der Schrift, lesen wir irgendwie, dass das vorgekommen ist. Ich würde auch nicht sagen, dass Gott das auf gar keinen Fall irgendwie wieder machen könnte. Wenn es Gott handelt, wie er es für richtig hält, und ich denke, dass er es durchaus tun kann, auch tut. Aber durch was noch? Auch durchs Gewissen, oder? Sicherlich, oder? Durch Eingeben von Gedanken auch, oder? Ja, dass er uns auf richtige Gedanken bringt, mit Sicherheit. Aber was ist sein gewöhnlicher Weg, uns zu lehren? Das ist sein Wort, oder? Schaut mal, wie es auch hier steht, oder? Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Also, worauf spielt er da an, wie sie euch belehrt hat, in Vers 27 am Ende? wie die Salbung, das heißt, wie der Geist euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Auf was für eine Belehrung spielt er da an? Wahrscheinlich, so denke ich, wie Johannes selbst da gewesen ist und sie gelehrt hat und ihnen verschiedene Dinge beigebracht hat, ihnen das Wort Gottes gesagt hat. Ja. Also das. Jesus aber durch den Dienst der Apostel, es bezieht sich auf etwas Vergangenes, auf eine vergangene Unterweisung und Lehre, die von den Aposteln, von den Jüngern ausgegangen ist, und das, was sie gelernt haben von den Aposteln. Ich verstehe es sehr ähnlich, wie Paulus ganz oft zu dem Timotheus sagt, bleibe in dem, was du von mir gelernt hast, in dem, was die Apostel ihnen beigebracht haben. Also das ist, deswegen, dann, wenn wir aufschlagen, Johannes 14, schaut mal, wir hatten diese Stelle bereits, und das will ich in dem Zusammenhang nochmals sagen. Sagt Jesus so, Vers 15 nochmal. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Kann auch sagen, mein Wort halten, ja. Jesus sagt, das wird ein Zeichen sein, dass Leute sehen, dass ihr mich liebt, wenn ihr meine Worte haltet. Wenn ihr sagt, ihr habt mich irgendwie lieb, aber das, was ich geredet habe, was ich gesagt habe, und das in den Wind schmeißt, dann ist das eine eingebildete Liebe, aber keine wirkliche. Und wenn wir den ganzen Text, wir könnten den ganzen Text lesen, der ist eigentlich wichtig. Ich würde gerne Vers 23 nochmal lesen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht, sondern das Wort, das ihr hört. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Jetzt schaut mal, was über den Heiligen Geist gesagt wird. Was für einen Dienst wird er tun? Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wohin wird er uns immer wieder zurückbringen? Ins Wort, das, was er uns gelehrt hat, was er uns gesagt hat. Okay, also wir können, das ist wichtig für mich jetzt am Anfang klar zu machen, wir können nicht sagen, ja, wir lieben halt Gott und wir lieben halt unseren Nächsten, aber das Wort, was Jesus uns gegeben hat, in den Wind schlagen. Ja, ganz im Gegenteil. Das Wort ist dazu da, um uns zu lehren, wie wir Gott lieben und wie wir unseren Nächsten lieben. Ja? Also das ist das. Und für mich ist aber sehr, sehr wichtig, ihr Lieben, dass wir sehen, bei dem Ganzen geht es jetzt aber deshalb nicht darum, dass wir hergehen, und es gab welche, die haben es tatsächlich gemacht. Ich habe das jetzt durch Zufall eigentlich entdeckt. Die sind hergegangen und sind durch das ganze Neue Testament durchgegangen und haben eine Liste aufgeschrieben von Geboten. Und es gibt jetzt nicht 10 Gebote, sondern 1050. Okay? Das sind die 613 gegenüber dem Alten Testament ja noch gelinde gesprochen, ja. Ich meine, da sind die ganzen Propheten und alles jetzt nicht dabei, ja. Deswegen ist vielleicht der Umfang geringer. Aber ich meine, ist das jetzt so, ja? Wir haben jetzt 1050 Lebensregeln, oder? Und nachdem versuchen wir jetzt unser Leben. Das ist nicht ganz, wie es gedacht war, oder? Das ist uns, glaube ich, klar.
Du warst am Sonntag nicht da, oder?
Nee, ich war am Sonntag nicht da. Ja, müssen wir später sprechen.
Das passt ganz gut.
Okay. Und die. Und der Kommentar dazu eben dann noch, handelt man ihnen gemäß, also diesen 1050 Geboten gemäß, so werden sie jetzt und für alle Ewigkeit reichen Lohn einbringen. Missachtet man sie, so warten Gericht und ewige Bestrafung. Ja? Also das ist eine steile Aussage. Aber wisst ihr, was das Problem an der ganzen Sache ist? Was ich als das Problem sehe. Wenn man sich wieder eine Liste aufstellt, wo kommen wir dann, an welchem Punkt kommen wir dann wieder?
Dass man sich selber wieder anstrengen muss.
Ja, und wir kommen vor allem wieder dahin, was darf ich alles und was darf ich alles nicht? Okay? Das war genau die Zielrichtung von den Pharisäern. War genau das, was sie aus dem Alten Testament gemacht haben. Was wir aber auch im Gesetz Moses eigentlich dann eben vorfinden. Worum geht es? Es geht darum, dass wir lernen zu lieben. Es geht darum, dass wir lernen, wie Jesus zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und dazu ist das Neue Testament gut. Es zeigt uns und es lehrt uns, versteht ihr? Es rüstet uns zu, genau das zu tun. Aber es ist nicht so, dass wir fragen, ja, weil das Problem ist, auf 1000 Lebenssituationen, wir haben 1050 Gebote, das ist nicht wenig, aber auf 1000 weitere Lebenssituationen haben wir kein Gebot. Ja, so was jetzt. Ja, also, darf man Computer spielen oder nicht? Ja, darf man Briefmarken sammeln oder darf man es nicht? Versteht ihr, was ich meine? Ja, dann kann man sagen, steht halt nicht geschrieben, dann darf man wahrscheinlich, ne? Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, genau das, da kommen wir dann am Ende dahin. Darf man Fernsehen, darf man aber Schlittschuh laufen? Ja, darf man Schlittschuh laufen oder nicht? Ja, wisst ihr, einer darf und der andere darf nicht. So ist die Wahrheit. Für einen ist es kein Problem, für den anderen ist es ein Anstoß und es ist ein Fall oder was auch immer. Und da entscheidet es sich. Und nicht nach einer Liste. Also deswegen ist unser Ziel und ist unsere Absicht, das was wir wollen, ist Jesus nachzufolgen, ihm hinterherzugehen, an seinen Lippen zu hängen, sein Wort aufzunehmen und von ihm zu lernen, wie wir lieben. Und dazu ist sein Wort natürlich das Allerbeste, um uns darin zu unterweisen. Aber nicht als eine Liste, nicht als ein Code. Ja? Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Es geht um eine Beziehung letztendlich. Und dann glaube ich, dass wir sehen werden, wie durch den neuen Bund, durch das neue Gebot, etwas passieren wird, nämlich nicht, dass, wie man befürchtet manchmal, so dass ein moralischer Verfall stattfindet. Ja, was, wenn du den Leuten sagst, dass die 10 Gebote nicht mehr gelten für sie, oh, dann ist ja der moralische Verfall ist dann ja vorprogrammiert. Okay? Aber wisst ihr, ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Und das will ich mit euch jetzt in der restlichen Bibelstunde entdecken. Und zwar in dem Sinne, wie das Gesetz Jesu Christi das Gesetz Moses übertrifft und wie das Gesetz Moses sozusagen als Beiprodukt sozusagen eigentlich fast auch mit erfüllt wird. Ja? Zumindest in der eigentlichen Absicht, ja, in der eigentlichen Zielrichtung des Gesetzes. Das will ich mit euch anschauen. Wir finden die 10 Gebote in 2. Mose 20 und werden parallel dazu immer wieder schauen, was das Neue Testament sagt, um dann zu sagen und zu urteilen, was ist der höhere Ziel eigentlich. Es fängt an, wie fängt es an? Es hat natürlich eine Einleitung, das ist wichtig, die ist sehr wichtig sogar. Aber für unseren Teil konzentrieren wir uns jetzt auf die Gebote an sich. Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Finden wir das irgendwo im Neuen Testament? Finden wir dazu irgendetwas, was in diese Richtung geht? Also Gott sagt, ich allein soll dein Gott sein und daneben soll niemand anders da sein.
Können nicht zwei Herren dienen, Mammon und wir?
Ja, das ist geht sehr stark in die Richtung, aber das ist fast so, das ist eigentlich so auf einer Stufe, würde ich ungefähr sagen. Da sollst du nicht andere Götter neben ihm haben, du sollst den anderen da nicht dem Mammon dienen quasi. Ja? Also es ist ungefähr, es übertrifft jetzt nicht unbedingt das alte Gebot. Ich denke, eine Stelle, die dazu gut passt, Ich finde es an manchen Stellen wird es besser deutlich, an manchen nicht ganz so, aber Römer 12, schlag mal auf. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Also, hier geht es nicht nur darum, du sollst halt den Gottesdienst irgendwie richtig verrichten und keine anderen Götzenbilder daneben sozusagen haben. Nein, hier ist es, du sollst dich selbst komplett opfern sozusagen, verstehst du? Du sollst dein ganzes Leben ihm hingeben, ihm dahin hinlegen. Das ist aus meiner Sicht, aber das ist mehr. Das ist mehr als einfach zu sagen, okay, schau, dass da keine weiteren Götter daneben sind. Nein, gib dich diesem Gott völlig hin. Gib dich mit deinem ganzen Sein ihm hin. Leg dich selbst auf den Altar. Boah, das ist... Das meine ich, dass das übertrifft es. Wir könnten vielleicht weitere Stellen dazu finden. Wenn ein oder andere noch eine hat, dann kann er sie noch sagen. Sonst gehen wir zum zweiten. Was sehr ähnlich ist mit dem ersten. Das zweite in Vers 4. Könnt ihr immer den Finger drin lassen, so. Ja, in 2. Mose 20. Du sollst dir kein Götterbild machen. Auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde ist oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. So, nun, was ist das Gebot? Sich kein Abbild zu machen, ist es in Form zu gießen, nicht mal von Gott selbst. Ja? Andere Dinge schon gar nicht, von dem, was auf der Erde ist, was unter der Erde ist oder was im Himmel ist, von gar nichts, sondern ein Bild machen und vor dem niederfallen. Auch nicht von Gott selbst. Was sagt das Neue Testament? Also, versteht ihr, wenn wir keine Abbildung machen, vor der wir niederfallen, haben wir es eigentlich erfüllt, oder? Eigentlich, so nach dem Wort, ja. Was sagt das Neue Testament? Was sagt Jesus? Johannes 4. Johannes 4, das ganze Gespräch kennt ihr mit der Samariterin am Brunnen. Johannes 4, Vers 23. Es geht um die Frage der Anbetung. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Okay? Seht ihr, nicht nur kein Abbild machen, sondern anbeten im Heiligen Geist und in der Wahrheit. Von ganzem Herzen, mit seiner tiefsten Seele Gott anzubeten. Ja, das ist das, worum es geht. Drittes Gebot. Eigentlich müssen wir prüfen, gell? Ob wir sie alle auswendig können. Jetzt ist schon das schwerste Teil geschafft.
Welche auswendig? Die aus dem Neuen
Testament? Drittes Gebot. Alle. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Also, man soll den Namen Gottes nicht einfach missbrauchen, ja, also nicht einfach daher reden und nicht verächtlich behandeln. Man soll ihn hochschätzen. Ja? Also wenn ich wie ein Jude hergehe und den Namen Gottes am besten gar niemals ausspreche, dann habe ich das Gebot irgendwo erfüllt, oder?
was ich mit dem Namen Gottes gemeint. Vom Begriff. So wie der Name Yahweh oder alle? Mhm.
Also, ja, also natürlich, insbesondere natürlich diesen Namen, mit dem er sich dann dem Mose offenbart hat. Das ist schon klar, weil es sein innerstes Wesen zeigt. Aber es zählt natürlich schon noch ein bisschen mehr. Der Name steht nicht nur als ein Titel halt. Ja? Ich meine, wenn man sagt, dass wenn ich sagen würde, liebe Gemeinde, missbraucht bitte meinen Namen nicht, dann geht es mir nicht einfach nur um einen Namen oder irgendwas, sondern um die Person auch, die dahinter steht. Wie man die behandelt letztendlich eigentlich. Eine Stelle, die mir aus 1. Petrus dazu eingefallen ist. Erste Petrus 3, Vers 15 oder 14, in der Mitte fängt es eigentlich an. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern 3, Vers 14. 3, 14 in der Mitte. 3,
14 Mitte.
Mitte. B. 14 B oder C, weiß ich nicht. Doch B. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Also, hier wird gesagt, dass wir Christus diesen besonderen Platz in unserem Herzen eingeräumt lassen sollen. Also es geht nicht nur um einen Namen auszusprechen oder nicht auszusprechen, wenn man das jetzt mal ganz für sich stehen lassen wollte, das Gebot. Ja? Ich spreche einfach nur den Namen nicht aus. Aber es geht hier um viel, viel mehr. Christus, der Herr selbst, soll heilig in unseren Herzen sein. Das heißt, er soll einen absolut unanfechtbaren Platz in unseren Herzen haben. Und in dem Kontext hier ist ja die ganze Verfolgungssituation da. Sie werden gelästert, ja. Es heißt hier in Vers 13, wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eifer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. So, es geht um Leid wegen der Gerechtigkeit willen. Das kann passieren. Aber bei all dem ist das Wichtigste, dass der Christus in uns einen Platz hat in dem Herzen der Burg, der am unangreifbarsten Punkt, der steht, ja, wenn auch alles andere fällt. Also ich würde vielleicht noch 1. Timotheus Kapitel 6 drückt es ein bisschen ähnlich aus, wobei ich fand jetzt hier in 1. Petrus 3 kommt es noch besser zur Geltung. Da heißt es, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. 1. Timotheus 6, 1 nochmal für die. Also was heißt es hier? Die Sklaven, die sollen sich so verhalten. Also es geht ja nicht darum, den Namen auszusprechen, sondern sie sollen sich so verhalten, dass der Name Gottes nicht gelästert wird. Oh, okay. Also das ganze Leben soll eigentlich dazu beitragen, Gott Ehre zu bringen. An anderer Stelle, Titus 2 heißt es, dass sie sich so verhalten sollen, um die Lehre unseres Rettergottes in allem zu zieren, schön zu machen. Okay. Das vierte ist natürlich spannend. Was ist das? Gedenke des Sabbattages, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Schabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. So. Also, halt einfach am Sonntag nicht arbeiten, dann passt es alles, oder?
Wenn jetzt deiner Logik folgt, dürften wir jetzt an keinem Tag arbeiten.
Schau mal, Römer 14. Manchmal geht es ein bisschen in eine andere Richtung, als wir mathematisch ausrechnen. Römer 14. Und das ist vielleicht nochmal eine Sache, die wir bei Gelegenheit dann separat uns aufschlüsseln müssen, anschauen müssen, was bedeutet es wirklich mit der ganzen Sache mit dem Sabbat. Aber hier heißt es so, Vers 5, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Jetzt schaut mal, wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn. Denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben. Wir sind des Herrn. Also, ein Tag in der Woche Gott zur Verfügung stellen, oder? Oder sollen wir tatsächlich, egal ob wir den Tag beachten oder nicht, egal ob wir essen oder nicht, alles zur Ehre Gottes tun. Seht ihr? Es geht hier nicht einfach nur einmal Pause machen und zum Gottesdienst gehen oder wie auch immer. Nein, alles, alles gehört ihm. Ja, genau. Ja, richtig.
Ich meine, es ging ja beim Sabbat auch schon nicht nur darum, nicht zu arbeiten, sondern das irgendwie was anstelle zu machen, was eben was mit Gott zu tun hat.
Ja, richtig. Aber eben an diesem einen Tag, ja?
Ja, jetzt. Genau.
Aber wir sehen hier, nein, es ist letztendlich unser ganzes Leben, soll zur Ehre Gottes beitragen. Ja. Und das ist 1. Korinther 10, wie du sagst, in Kolosser, Kapitel 3, glaube ich. Fünftes Gebot. Ehre Vater und Mutter. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. So, was würdet ihr sagen?
Ehre jeder Mann.
Ja.
Aha.
Ich finde es jetzt spannend, weil jetzt ja auch, wo seine Mutter und seine Brüder ihn suchen, sagt er, das sind nicht meine Mütter und meine Brüder, die ihr seid, die.
Ja, ja.
Also das dagegen eigentlich.
Er sagt aber nicht, sie sind nicht meine Mutter.
Ja, was sagt er genau?
Also, das sagt, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Mhm. Und sagt, also alle.
Ja.
Die sind es nicht. Also können wir nochmal nachdenken.
Also er sagt es jetzt an der Stelle nicht explizit, dass sie nicht seine, aber was klar ist für uns, ist, was Jesus zum Ausdruck bringen will. Die Fleisch und Blut mit ihm sind, die lehnen ihn ab. Aber seine wahren Verwandten, wer sind das? Ja, das sind die, die sein Wort hören und befolgen. Ja. Also deswegen sagt er das in der Situation dort so hinein. Es gibt natürlich vieles, was dieses Neue Testament uns auch sagt, Vater und Mutter verleugnen in manchen Situationen. Also das heißt, also das bedeutet, sie können auf gar keiner Ebene und auf gar keiner Stufe mit Jesus stehen. Aber nichtsdestotrotz ist das Neue Testament ja nicht in dem Sinne, wir sollen sie vernachlässigen oder von dem 1. Timotheus 5 ist etwas dazu geschrieben. Da heißt es, 1. Timotheus 5, Vers 3, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so möge sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Und dann Vers 8, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Also es ist genau das Gegenteil eigentlich von dem, die Lehre des Gottes zu zieren. Ja? Sondern hat es beschädigt, hat den Glauben beschädigt. Seht ihr?
Ich verstehe nicht ganz, was das mit Witwenschaft zu tun haben soll. Das klingt so, als ob eine Frau, die verheiratet ist, davon keine Ahnung hat, Gottes Würde zu leben. Und wenn es eine Witwe ist, ja, dann fangen wir mal bitte lernen an. Das klingt ein bisschen sehr eigenartig für mich.
Was genau meinst du jetzt?
Also, Vers 4. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, den eigenen Hausbock gegenüber Gottes Würde zu sein.
Das sind die Kinder. Die sollen lernen, den Eltern gegenüber gottesfürchtig zu sein und den Eltern das Empfangene zu vergelten. Ja? Okay. Genau.
Okay.
Ja. Dann habt ihr Stellen gesagt, ja, weißt, ist das 1. Petrus 3, Vers 16 oder so, 17. Wo es heißt, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ja? Also nicht nur die Eltern, sondern weit darüber hinaus.
Mhm. Ja. Dient eurem Herrn als dem Herrn.
Ja, auch.
Auch nicht nur um die Eltern, sondern um die jegliche Vorgesetzte. Mhm.
Genau, richtig, ja. Und besonders in dem Kontext eben auch von 1. Petrus 3, dass wir uns denen unterordnen sollen, auch Statthaltern und so weiter, als Freie. Das ist ja das Krasse sogar. Nicht nur, also, oder wissend eigentlich, dass wir frei sind. Dass Gott uns eigentlich, wisst ihr, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann muss ich mich eigentlich, wem muss ich mich dann noch unterordnen? Ich meine, rein von der Rangfolge. Gott, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, ja, dann meinetwegen vielleicht, lassen wir das Thema den Engeln raus, ja, wer kommt da als nächstes? Wir, also das heißt, die Kinder Gottes sind, versteht ihr, ich meine, also wer ist der Thronfolger, wenn wir jetzt menschlichen Thronfolger nehmen, was hat der für einen Stellenwert, der direkt nach dem König, oder? Ja, wem muss ich mich dann eigentlich noch unterordnen? Ja, rein rechtlich eigentlich niemand mehr. Was hast du mir zu sagen? Wer bist du? Bist du auch? Ja. Aber als Freie unterordnen wir uns freiwillig. Das sprengt das, was wir vorher gelehrt worden sind. Brauchen wir jetzt nicht aufschlagen in den 10 Geboten. Das nächste, du sollst nicht töten. Ganz kurz. Das wird sehr, sehr, sehr deutlich, oder? Matthäus? Sehr gut. Matthäus 5.
Wenn man nur Nas sagt, ist sein Bruder.
Da wird es fast am klarsten, fast am deutlichsten, wie Jesus noch eine Schippe da drauf legt. Vers 21. 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Das ist krass, oder? Es ist wichtig, wenn ihr wenn ihr tatsächlich mal zu jemandem nahe gesagt habt, das bedeutet nicht, dass ihr jetzt aus der Gnade gefallen seid, für alle Zeiten eure Heil verwirkt habt. Das bedeutet es nicht. Okay. Aber es macht uns deutlich, dass man einem Gericht verfällt. Dazu brauchst du nicht jemanden umbringen. Da reicht schon viel weniger. Okay? Deswegen, Jesus, was das Ziel von Jesus ja hier auch wiederum ist, ist das gleiche, was Paulus in Römer macht, alle unter dem Zorn zu versammeln. Zu sagen, hey, es ist. Aber er zeigt eben darauf aus, auch dass ein gottesfürchtiges Leben da weit, weit über das hinausgeht, einfach nur niemand umzubringen. Hey, pass auf, wie du mit denen redest. Wir sagen, Worte können töten, gell? Ja, und Worte haben eine gewaltige Kraft. Was sagt Jakobus? Wie so ein kleines Glied Kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an? Ja. Also, wir sehen, im Alten Testament, du sollst dich töten. Und hier, boah, pass auf zu deinem Bruder, Idiot zu sagen. Das nächste gleich, oder? In Vers 27, das nächste, was ist?
Du sollst nicht Ehe
brechen. Du sollst nicht Ehe brechen. Vers 27, ich habe aber gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Die 10 Gebote haben die auf das Innere abgezielt, in erster Linie mal. Wenn du mit deiner Frau lebenslang zusammen gelebt bist, hast du jetzt erstmal das Gebot erfüllt. Aber was in deinem Herzen vorgegangen ist, wie viel versteht ihr, was ich meine? Das Gebot je Christi, das übertrifft es und geht weit darüber hinaus, wenn wir es ernst nehmen. Wenn wir es ernst nehmen. Was ist das Nächste? Oder was ich auch noch dazu ergänzen würde, ist das mit dem Ehebrechen. Aber was sagt die Bibel noch? Und das kennen wir sehr gut, Epheser 5. Mhm. Epheser 5, ja. Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. So ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Sie um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So. Also es geht weit über das hinaus, einfach nicht Ehe brechen, okay? Es geht weit darüber hinaus, das Leben für den anderen hinzulegen. Boah. Das nächste Gebot, was ist das nächste? Du sollst nicht?
Stehlen?
Was sagt die Bibel? Kennt ihr eine Stelle? Oh, jetzt habt ihr Epheser schon zugeschlagen. Ja, ist gut. Ich habe zugeschlagen. Epheser, Kapitel 4. Schaut mal, Epheser 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Okay? Also nicht einfach nicht mehr nur stehen, sondern jetzt geh arbeiten. Dann hast du etwas anderem mitzuteilen. Weiter, was ist das Nächste? Fliegen ein bisschen durch.
Nicht falsch Zeugnis.
Mhm. Okay, sagt die Bibel dazu etwas?
Ich höre gleich da nichts über das Vers 29.
Ja, genau.
Kein faules Wort komme aus eurem Mund.
Kein faules Wort. Wort
komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung.
Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Okay? Wir können auch weiter vorlesen. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Also nicht nur nicht lügen, sondern Wahrheit reden. Und was heißt es hier noch weiter vorne? Lasst uns aber, Vers 15, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Also nicht nur die Wahrheit sagen, sondern Liebe. Ah, okay. Also wir sehen, wenn wir das ernst nehmen, dann übertrifft es weit. Und im letzten heißt es wie? Du sollst nicht
begehren.
Du sollst nicht begehren. Deines nächsten Haus, ein Weib und was auch immer, Rind und Knecht und Magd. Mhm. Fällt euch eine Stelle dazu ein? Mir ist eine eingefallen. Gerade mal 1. Korinther 6. Finde ich echt interessant. 1. Korinther 6, Vers 1. Die Korinther, die waren noch nicht sehr fortgeschritten, im Lernen des Gesetzes Christi. Er sagt, so bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wer durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr da nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Ja, wie viel mehr über Alltägliches? Entschuldigung. Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Zur Beschämung sage ich es euch. Also gar kein Weises unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Jetzt schaut mal aber, was er sagt. Und das, finde ich, hat etwas damit zu tun. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Also Paulus sagt, seid ihr eigentlich nicht mal auf die Idee gekommen, euch einfach übers Ohr hauen zu lassen von dem anderen?
Von dem Bruder.
Vom Bruder jetzt. Okay. Vom Bruder. Also der hat eine Anklage und der will was von dir abluchsen. Ja? Warum lässt du dich, warum sagst du nicht einfach, nimm's? Was sagt Jesus? Wer von dem, der den Mantel nehmen will, dem gib auch das Untergewand. Mhm. Sagt, ja, nimm. Nimm. Was für eine andere Haltung, oder? Aber das ist vor allem für uns als Deutsche, gell? Wir mit unserem Recht und wir boxen es durch und wie kann man sich rausnehmen? Paulus sagt, nee. Lass es doch. Das ist natürlich jetzt nicht, dass man einfach bei jeder Sache, ich sag mal, wir kämpfen fürs Evangelium und sagen wir einfach, ach egal, hast du meinetwegen recht. Bei manchen Dingen beharrt er sehr, sehr auf seiner Position und streitet und kämpft dafür. Aber wenn es um solche Dinge geht, um Gekleider, um Geld, um solche Sachen, versteht ihr? So ähnlich wie dann der kommt und sagt zu Jesus, ja, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Sagt er, der hat mich zum Erbteiler über euch eingesetzt. Ist auch wieder genau dasselbe. Warum lässt du dich nicht übervorteilen? Lass dich übers Ohr hauen. Aber warum denn? Ist doch blöd, oder? Ist doch blöd. Das könnten wir doch fürs Reich des Herrn einsetzen, oder? Könnt ihr. Ja, aber wie ist es? Denkt ihr nicht, dass man dann zu kurz kommt, wenn man so lebt, oder?
Das kommt schon auf die Situation, denke ich, drauf an. Wenn man jemanden da drin unterstützt, sich nicht um sich zu kümmern, sondern ihm alles immer gibt, dann ist es wahrscheinlich auch wieder nicht Liebe.
Mhm. Ja, es mag sicherlich sein, dass man manchmal weise sein muss, ja. Wenn da einer jeden Morgen bei mir klingelt und von mir 1.000 Euro fordert, dann habe ich einfach keine mehr. Also von daher, man muss da schon natürlich weise sein. Aber es geht nur darum, um Sachen zu streiten und habsüchtig zu sein, neidisch zu sein. Andere Sachen, sagt nein, gib ihm noch was drauf. Das ist eine ganz, ganz andere Haltung, in der wir die ganze Welt uns selbst mit völlig anderen Augen betrachten. Aber das ist so schwer für uns, gell? Das ist so schwer. Aber das ist das Ziel. Das ist das Ziel, Lieben. Nicht, dass wir, und ich hoffe, dass es auch euch deutlich geworden ist, nicht, dass wir durchs ganze Neue Testament durchgehen können und sagen, oh, deswegen und deswegen kann ich das machen. Wegen dem und dem ist es mir erlaubt. Oder zeig mir eine Bibelstelle, die mir das verbietet, warum ich das nicht tun dürfte. Ja? Für manches gibt es keine Bibelstellen. Aber es ist auch gar nicht das Ziel und gar nicht das, worum es geht. Das Ziel ist, dass wir geprägt werden und dass wir unter den Einfluss und unter die Liebe Jesu Christi kommen, von ihm zu lernen und auf dieselbe Art und Weise wieder lieben. Das ist das Ziel. Wie, an verschiedenen Stellen sagt das Neue Testament, Philipper zum Beispiel, damit runden wir es ab. Das ist Philipper Kapitel 1. Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr überreich, mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Damit wir in der Lage sind. Wir sollen in der Liebe so mehr und mehr wachsen. Durch was wächst sie nochmal? Was steht da? Durch Erkenntnis und Einsicht. Also indem wir lernen, indem unser Herz gelehrt und geprägt wird, ja, wachsen wir in der Liebe. Genau, Philipper 1, 9 und 10. Und daraus, aus dieser Lehre, aus diesem geprägt werden, aus diesem Lernen, aus der Nachfolge Jesu heraus, lernen wir und prüfen wir, worauf es ankommt. Und worauf kommt es an? Was ist damit gemeint? Worauf es ankommt? Das ist wieder so sehr allgemein. Was ist damit gemeint? Ich brauche nie aufschlagen. Römer 12 hatten wir vorher schon aufgeschlagen. Und seid nicht gleichförmig, 12,2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Worauf kommt es an? Auf den Willen Gottes, oder? Ja, sicher. Damit ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also es ist für uns, unser Ziel ist es, dass wir in eine Beziehung mit Gott hineintreten, ihm nachfolgen, unter seinem Wort sind, damit wir zur Erkenntnis kommen, um in der Liebe zu wachsen und um in der Lage zu sein, zu prüfen, ohne 1050 Gebote. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich meine, klar, das hilft uns alles dazu. Das rüstet uns alles dazu zu. Aber ohne, dass ich erst eine Liste durchscrollen muss. Oh, wo finde ich es jetzt? Ja, am besten geübt, so Gesetzbücher durchblättern. Wo finde ich jetzt die richtige Stelle? Wir sollen Gott kennenlernen. Wir sollen über sein Wesen Bescheid wissen. Und daraus werden wir in der Lage sein zu prüfen, was der Wille Gottes ist, worauf es ankommt. Also das ist das, unter dem Gesetz Christi zu leben. Und das bedeutet es, um unter dem neuen Bund zu leben. Und wenn wir es richtig verstanden haben und nicht nur diese Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, wie es an einer Stelle heißt, oder zwei, dann wird es wunderbare Frucht tragen für Gott. Dann wird es nicht nur sein, wie im Alten Testament, ein frommer Schein, ihr ehrt mich mit den Lippen, aber euer Herz ist fern von mir. Sondern es wird echtes Leben sein, es wird echte Liebe, es wird echte Frucht da sein. Und das verherrlicht Gott. Ja. Also, ich hoffe, dass es für euch ein bisschen klarer ist, dass die Frucht und das Ergebnis nicht dahin geht, wie Paulus sagt, ja, sollen wir dann sündigen, dann ist die Gnade zunehme, ja, so in dem Sinne, sondern im Gegenteil, es ist ein Leben, das Frucht bringt in der Heiligung, weil wir Gott kennenlernen, weil wir ihn lieben, weil wir prüfen, was sein Wille ist. So, das war mein Ziel für heute, euch das zu zeigen, euch vielleicht schon mal einige Fragen, die es auch aufgeworfen hat, zu beantworten, aber bestimmt noch nicht alle. Ein oder zweimal, denke ich, ein oder zwei Runden werden wir noch drehen und dann denke ich, dass wir das Thema abschließen. Dann werden wir sehen, wie der Herr es weiter leitet und führt. Gibt es Fragen noch oder gibt es noch Ergänzungen? Dürft ihr gerne noch anfügen. Ist noch nicht so eilig. Gut, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich würde gern, dass wir Gott antworten, auch im Gebet darauf. eine Frucht und eine Ad 1, was Gott verherrlicht ist, wenn wir ihm antworten, wenn wir in diese Beziehung zu ihm treten.